Stapel ist passiert. Und jetzt beginnen die Attacken. Jetzt müssen die Sprinter mithalten. Die letzten Meter. Abdou Chaparov oder Erik Zabel. Und Erik Zabel gewinnt seine sechste Etappe. Der rote Teufelsstapel. Teufelsstapel.
Ja, ihr Lieben, Teufelslappen startet in die neue Saison 2021 und lasst mich nachdenken, zumindest in der Nordhalbkugel ist mir nicht bekannt, dass schon ein Rennen auf der Straße stattgefunden hat. Tägliche Auseinandersetzungen auf Strava. Sebastian von Freiberg ist heute wie immer dabei, denkt schon kritisch nach, ob das alles stimmt, was ich so vor mich hin labere. Ja, wir haben natürlich schon Heldenvergleiche im Gelände, sprich beim Cross erlebt, aber ich weiß gar nicht mehr, war das dieses Jahr, doch die zweite Ausgabe war dieses Jahr, ne? Und mit einem besonderen Gast öffnen wir heute nochmal eine ganz große Palette des Radsports, nämlich mit dem One and Only Mehrfach-Weltmeister, so ist richtig, nicht Mehrkampf-Weltmeister, sondern Mehrfach-Weltmeister, aber in besonderen Wettbewerben und in besonderen Disziplinen, die vielleicht dem einen oder anderen überhaupt nicht geläufig sind, aber dazu kommen wir gleich. Erstmal herzlich willkommen, Holger Kuppmann. Für alle, die ihn nicht kennen, wo fange ich jetzt an, Holger? Also Weltmeister haben wir schon gesagt, Vereinsfunktionär, Mitbegleiter der unterschiedlichsten Radsport, ambitionierten Aktionen von Jedermann-Rennen über Journalisten-Weltmeisterschaften, über Nachwuchsforschung, Social-Media-Durchdringung und. Also ich weiß gar nicht, wo ich jetzt weitermachen sollte. Also einmal alles. Ich sage erstmal hallo, wie geht's dir?
Ja, hallo ihr beiden. Also danke für die freundliche Vorstellung. Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich bin da recht breit aufgestellt und sehr umtriebig. In den letzten 20 Jahren, seitdem ich das Ganze mache, ist eine Menge passiert. Und ja, ich denke, wir werden einige nette Themen haben zu besprechen.
Ja, bei der Aufnahme sind wir wie immer wegen der Abstandsregel und der Einhaltung der nicht so viele Haushalte gleichzeitig in einem Raum getrennt voneinander. Aber ich bin begeistert, dass ihr zumindest in euren, naja, Paincave-artigen Einhausungen sitzt. Das heißt, ihr habt beide im Hintergrund unseres Zoom-Meetings zumindest ein Fahrrad oder mehrere Fahrräder in Holgers Fall erkennbar. Seid ihr schon so weit, dass ihr wieder drauf sitzt und Gas gebt, ja?
Ja, ich auf jeden Fall. Bei mir hat sich die letzten Wochen und Monate sowieso so ein bisschen ergeben müssen. Normalerweise würde ich eigentlich erst so jetzt im Januar langsam wieder anfangen. Ich habe mich aber vor 3 Monaten operieren lassen müssen an der Hüfte und musste da im Zuge des um wieder reinzukommen, überhaupt sehr viel mich aufs Rad setzen. Praktischerweise ist bei der Hüfte dann Bewegung der Hüfte auf dem Rad sogar angeraten. Und seit Weihnachten darf ich auch wieder ein bisschen mehr aufs Gaspedal drücken dabei.
Hast du eine künstliche Hüfte bekommen? Nee.
Nee, so weit ist es Gott sei Dank noch nicht. Ich gehe zwar stramm auf die 50 zu, aber auch trotz Leistungssport ist die Hüfte Gott sei Dank nicht so sehr in Mitleidenschaft gezogen. Aber ich habe das sogenannte Labrum, also die Gelenklippe, die um den Hüftknochen herum ist, wo er eingelagert ist, die Hüftpfanne, die ist eingerissen. Seit Jahren vermutlich schon. Ich wüsste jetzt kein Ereignis, wo das passiert ist, aber es hat mich immer mehr eingeschränkt und Schmerzen verursacht und das war dann jetzt einfach mal fällig.
Also bis jetzt bist du, Sebastian, der Einzige mit einer Kunsthüfte oder tanzt du immer so?
Nicht, dass ich wüsste. Aber Hüftschmerzen und überhaupt so Verletzungen beim Radsport sind ja auch ein Thema mit einer enormen Bandbreite. Und ich habe deshalb interessiert gefragt, weil ich auch in der Hüfte immer mal Probleme habe auf dem Rad. Und es gibt ja auch das Thema, was wenig besprochen wird, ist dieses Taubheitsthema da unten. Da habe ich neulich gehört, dass das übrigens Frauen auch treffen kann.
Ja, Taupa, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Es sind ja in den letzten Jahren kommt es ein bisschen stärker, dass auch, glaube ich, gerade die Pauline Ferrand auch operiert wurde, weil die Arterie leicht abgeklemmt ist, die Geschichten. Und das ist ja im Radsport aufgrund der gebückten Haltung auf dem Rad, im Leistungssportbereich doch ja, relativ verbreitet, ne? Also falls du das meinst mit Taubheitsgefühlen, ne?
Aber du bist jetzt wieder hergestellt und wirst deinen Weltmeistertitel wieder angreifen dieses Jahr, Fragezeichen.
Das ist auf jeden Fall der Plan, definitiv. Und genau, die Journalistenweltmeisterschaft soll dieses Jahr in Dänemark, in Vejle stattfinden, was nächstes Jahr Tour-Etappenort dann auch sein wird, bevor es dann nächstes Jahr im Rahmen von Rad am Ring und in 2 Jahren im Rahmen des Arlberg Giro stattfinden soll, also auf Kursen, die nicht leicht sind, sondern einem alles abverlangen. Und da bin ich in der Vorbereitung, bin aktuell auch ganz guter Dinge. Wenngleich das doch muskulär doch ziemliche Auswirkungen hat. Also ich werde erst in ein paar Monaten sehen, wohin die Reise so wirklich geht. Aber es lässt sich erstmal ganz gut an.
Also bevor wir unser Nebenthema ernsthaft über Radsport zu sprechen weiter vertiefen, möchte ich gerne nochmal auf unser Hauptthema von heute zurückkommen. Unterleibsprobleme beim Radfahren, ja, oder taube Eier, wenn ich zu lange auf dem Rad sitze. Ja, es gibt tatsächlich eine Menge Leute, die deshalb nicht Radfahren, ja, weil sie Taubheitsprobleme haben, weil sie einen falschen Sattel haben oder falsch drauf sitzen oder warum auch immer. Oder einfach zu lange Radfahren. Wie löst du solche Probleme, wenn jemand zum Beispiel bei dir im Verein anfängt, Rad zu fahren oder im Bekanntenkreis und sagt, Mensch, ich habe permanente Taubheitsgefühle, ja, merke gar nichts mehr, kann gar nicht mehr danach richtig sitzen oder stehen oder, keine Ahnung, Wasser lassen oder, keine Ahnung,
ja,
Zeugen,
ja,
oder
was auch immer. Ja, da muss man sagen, da hat sich in den letzten Jahren ja einfach eine wahnsinnig viel entwickelt. Also als ich so anfing vor 25 Jahren, da gab es wenige Sättel zur Auswahl, man hat sich einfach draufgesetzt und kam mehr oder weniger gut oder schlecht zurecht. Was ich schon sagen muss, ist, dass ich über die Jahre immer weniger Beschwerden habe. Das ist also mit Sicherheit einfach eine Sache der Gewöhnung auch. Aber
das ist so, wenn man Richtung 50 geht, dann hat man da nicht mehr so viel Probleme.
Irgendwann merkt man einfach nichts mehr, genau. Nee, das andere große Thema seit Jahren ist einfach das Thema Bikefitting. Und wo man einfach enorm viel machen kann und auch die Sattelhersteller haben doch sich bewegt in einigen, wobei der Grundsattel, glaube ich, hat sich über die Jahre nicht verändert, aber die Feinheiten wurden angepasst und ich für mich persönlich fahre dann einen sehr guten Sattel, der mir von meinem Bikefitter empfohlen wurde und seitdem bin ich wirklich absolut beschwerdefrei und ich fand es enorm, das war ein Sattel, den ich vorher, wir sind ja hier gar nicht öffentlich-rechtlich, man darf ja auch mal einen Namen nennen eigentlich, ich fahre von SQ Lab den 612er Sattel. Das ist ein Sattel, den ich vorher schon gesehen hatte und immer dachte, Mensch, der hat aber eine ganz komische Form. Also der kann ja gar nicht bequem sein, weil der hinten so einen Höcker hat, der aber eigentlich eine Stabilität für den Hintern gibt und man ruhiger dadurch auf dem Sattel sitzt. Und ich kenne zwar Fahrer, die auch sagen nach den ersten Ausfahrten, ist nicht meins und den wieder weggeben. Und ich meistens denke, Jungs, ihr müsst einfach ein bisschen länger durchhalten, gebt dem Sattel eine Chance. Ich fühle mich da wie auf dem Sofa. Das ist, also ich möchte nicht mehr missen.
Ich finde die SQ Lab auch super. Das ist ja so ein Ding, da fassen ja viele mit der Kneifzange ein bisschen an, weil die ja einfach meistens nicht sehr schön aussehen, weil die ja schon sehr medizinisch ergonomisch geformt sind und natürlich so ein schlanker Physik sieht natürlich schicker aus, aber wenn du drauf sitzt, sieht es ja eh keiner und ich finde auch, dass die richtig gut sind, die SQ Labs.
Ja, und da geht für mich einfach ganz klar die Performance über dem Aussehen oder vor dem Aussehen. Ja.
Also das sind ja noch mehrere Komponenten. Aussehen spielt natürlich oft eine große Rolle, dass man sagt, hey, okay, das passt halt einfach jetzt nicht zu einem schlanken Rennrad oder so. Da ist ja noch eine andere Frage. Was machst du, wenn du aufs Zeitfahrrad wechselst, an anderen Sattel, weil du ja logischerweise da anders drauf sitzt?
Da habe ich tatsächlich einen anderen Sattel, habe auch sehr aktuell da auch nochmal eine Erfahrung gemacht, hatte da bisher einen Sattel, mit dem ich dachte, ich käme ganz gut zurecht. Habe aber über einen guten Freund, der mich da im Bike in der Aerodynamik auf der Bahn auch aufs Rad gesetzt hat, was Thema Aerodynamik angeht, und gesagt hat, hier probier mal einen anderen Sattel und der ist einfach, hat andere Aussparung, ist breiter, ist weicher. Man hat eine etwas andere Haltung, sitzt noch weiter nach vorne gebeugt und das war doch nochmal ein Unterschied. Jetzt, ich habe es im letzten Jahr dann beim King of the Lake Lake, ein Zeitfahren über fast 50 Kilometer, 47,2, um genau zu sein. Da ist man eine Stunde unterwegs und da merkt man solche Sachen natürlich ganz extrem. Und in dem Fall habe ich den Sattel gefühlt im Rennen gar nicht wahrgenommen. Alles andere hat wehgetan, aber nicht der Popo. Und ja, ansonsten beim Sattel, wie gesagt, Bikefitting ist dann auch ein Thema, wo man einfach viel machen kann. Da sind wir vom Team her auch gut aufgestellt und sind in Offenbach beim Jens Machacek, der auch die Bahnnationalmannschaft betreut und der gleichzeitig auch eine Einlagenversorgung macht für die Schuhe. Und da kann man halt viel anpassen. Da wird eine Satteldruckmessung gemacht, die Einlagen werden ein bisschen angepasst. Der hat dann ein sehr gutes Produkt und damit kann man dann einfach auch nochmal viele Sachen einfach verbessern.
Mir ist gerade aufgefallen, das kleine Detail, für 50 Kilometer ist man eine Stunde unterwegs. Ich weiß nicht, ob euch das...
manche auch knapp drunter.
Also, das müssen wir vielleicht nochmal aufgreifen, weil du ja nicht nur eben Journalistenweltmeister bist, sondern auch Zeitfahrweltmeister, würde ich mal so sagen.
Der Masterklasse, man muss sowas ja immer einordnen.
Da sind aber auch ein paar Menschen, die Radfahren können, ja. Also noch nicht ganz 50, also kurz vor der Geriatrie, ja, die können schon noch das Pedal hochkriegen.
Ja, und meistens in Dimensionen, wo man wirklich manchmal denkt, puh, also ja, und ich gehöre ja selber dann auch dazu. Ich weiß, Seba, du traust dich nicht immer so mit mir gemeinsam aufs Fahrrad, weil du denkst, mit mir kannst du eh nicht mithalten. Im Training bin ich da eigentlich ganz harmlos. Aber wenn es dann im Wettkampf zur Sache geht, ja, da werden schon Geschwindigkeiten, Durchschnittsgeschwindigkeiten absolviert. Da stehe ich manchmal selber mit offenem Mund davor, dass ich mittlerweile in der Lage bin, sowas zu leisten. Also als ich das erste Mal so... Ich glaube 2008 oder 2009 in St. Johann, das ist so der Austragungsort von jeher für diese Master-WM, am Start stand. Da bin ich, glaube ich, aus meiner Sicht langsam, ich glaube, einen 44,5er Schnitt oder sowas gefahren und irgendwo in den Platz Ende 30 gelandet. Ja, und inzwischen bin ich dann doch über viele Jahre Training und Anpassung und Aerodynamik, wie gesagt, ein ganz wichtiger Faktor, dann doch bei einem 48er Schnitt gelandet und konnte damit dann vorletztes Jahr in dem Fall in St. Johann gewinnen und auch beim King of the Lake bin ich jetzt letztes Jahr das dritte Mal in Folge unter die Top 10 gefahren. Ich näher mich so schrittweise dem Podium. Hoffe, das geht weiter. Siebter, sechster, sechster war ich jetzt und in der Altersklasse dann dritter die letzten beiden Jahre. Also das, ja, ich hoffe, da ist noch ein bisschen Potenzial nach oben, trotz des Alters.
Ich glaube, diese St. Johann-Veranstaltung muss man vielleicht nochmal erklären, weil ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz bewandert war in den ganzen Veranstaltungen. Du hast das ja erklärt, weil es gibt ja allerhand Amateurrennen und es gibt eben auch noch Jedermannrennen und vielleicht nochmal das zu erklären, was das genau ist.
Ja, ist gar nicht so unkompliziert, das Feld, ist ein bisschen wie im Boxsport, ja, da hast du auch die...
13 Weltverbände und 58
so
Weltmeister.
So ungefähr, ne? Also jedem geläufig ist irgendwie die UCI als Weltradsportverband, dann gibt's aber in Italien noch wieder einen getrennten Verband, wo sich die Italiener sehr vielfältig sammeln und mit St. Johann ist das folgendermaßen, da war die offizielle UCI Master WM, ich glaube so bis ja ungefähr 2010, bis dann die UCI dort einfach Gebühren verlangt hat, um das Label vermarkten zu können. Und das wollte man nicht aufbringen, weil das ein ziemlich hoher Betrag war. Also hat die UCI gesagt, naja, wenn ihr nicht wollt, dann veranstalten wir was Eigenes. Daraus entstand dann die sogenannte Amateur-WM, die in Deutschland immer so ein bisschen verniedlicht als Jedermann-WM betitelt wird, was de facto nicht der Fall ist, weil zu damaligen Zeiten auch jeder A-Amateur dort starten durfte. In heutiger Zeit nennt sich das Ganze ja Elite-Amateure in Deutschland. Und die UCI hatte dann am Anfang ja nicht ganz so Erfolg, das wurde nicht so richtig angenommen, wobei das schöne Veranstaltung war. Ich bin selber damals in Belgien mitgefahren, das war wirklich eine harte Veranstaltung, harter Kurs auf den Strecken von Lüttich-Bastogne-Lüttich zum Teil. Und ja, man hat es dann irgendwann als Gran Fondo WM umbetitelt, hat ganz viele Qualifikationswettbewerbe weltweit. Und ja, es ist aber eigentlich, Gran Fondo sind ja so die italienischen und französischen Marathons, aber das sind lange Rennen, aber definitiv vom sportlichen Niveau her eine Hausnummer über Marathon. Und ja, da sind richtig gute Leute am Start. Und St. Johann gleichzeitig hat dann einen eigenen Verband gegründet und macht da sind dann aber auch viele Athleten, die sowohl bei dem einen als auch bei dem anderen am Start sind und hat halt auch sportlich sehr hohes Niveau. Also letztes Jahr bin ich im Straßenrennen zum Beispiel mitgefahren und gewonnen hat jemand, den wir im Rennen alle nicht auf der Pfanne hatten, weil er inzwischen ein bisschen anders aussieht und sich gut versteckt hat, mit einmal Daniele Nardello, Ende der 90er Jahre unter den Top 10 der Tour de France. Da weiß man, wie es da zur Sache geht.
Also jetzt habe ich natürlich schon wieder eine Menge Fragen. Zum einen, St. Johann kenne ich, aber als Skigebiet, klingt also nach Auer Höhenmeter logischerweise. Warum veranstalten die eine eigene WM als Region oder als Ort dann? Und du musst bitte nochmal erklären, welcher Lake King of the Lake umrundet.
Ja, also St. Johann, da steckt mit Sicherheit oder ja, zum Großteil der Tourismusverband natürlich dahinter, wie das oft ist bei den Radrennen im Sommer in Österreich, ob der Ötztaler, ob andere Veranstaltungen. Das ist natürlich touristisch für die interessant, einfach in Zeiten, wo kein Schnee liegt, dann auch Leute einfach in die Region zu kriegen. Und da ist St. Johann, ich glaube, seit 40 Jahren mittlerweile, also eine sehr alte Veranstaltung, wunderbar organisiert, von der Lage her sowieso top und gar nicht so viel Höhenmeter, wie man denken könnte. St. Johann hat ja Tallage, im Straßenrennen gibt es da zwar mit der Huberhöhe einige Höhenmeter und Richtung Kössen dann auch nochmal ein paar. Der Zeitfahrkurs ist aber bis auf eine kleine Steigung zum Beispiel eigentlich topfeben. Da lässt sich's also sehr gut Radfahren. Und der King of the Lake hatte letztes Jahr sein 10. Jubiläum, also auch schon eine etwas ältere Veranstaltung, ist auch ja sehr, sehr klein gestartet und ist inzwischen eine Veranstaltung, die sich als inoffizielle Europa- oder sogar Weltmeisterschaft betitelt, weil dort insgesamt über 1000 Athleten am Start sind. Seit 2 Jahren findet auch die österreichische Radbundesliga, das Mannschaftszeitfahren im Rahmen der Veranstaltung statt. Auch wunderschön gelegen, der Attersee in Österreich, Salzburg, und ein Kurs mit 280 Höhenmetern. Da sind schon ein paar mehr für ein Zeitfahren. Aber das lässt sich traumhaft fahren und wie man an den Zeiten sieht, auch sehr schnell fahren, durchaus trotz der Höhenmeter.
Ja, hab schon verstanden, ne? 50 Kilometer Stündchen ist man da.
Ja, ich habe die Stunde, ehrlich gesagt, habe ich noch nie so ganz geknackt. Das wäre noch das Ziel. Ich bin jedes Mal so ein paar Sekunden drüber geblieben. Also mir fehlen, ich glaube, noch 13 Sekunden, um die Stunde mal zu knacken. Sie wurde aber schon von anderen geknackt, ja.
Sind das Veranstaltungen, für die man sich irgendwie qualifiziert oder wie oder meldet man sich da einfach an?
Weil wir möchten da jetzt auch sofort hin.
Ja, also das kann ich euch sowieso nur wärmstens ans Herz legen, weil nicht immer geht es ja nur darum zu gewinnen. Also muss man ja auch ganz klar sagen, ne? Auch Veranstaltungen wie rund um Köln, wenn jeder mit dem Ziel dahin gehen würde, gewinnen zu wollen, dann würden vielleicht 50 Leute teilnehmen. Das ist ja nicht das Ziel der Veranstalter und sollte auch nicht im Vordergrund stehen, sondern bei allem sollte ja der Spaß nicht zu kurz kommen. Und es gibt keine Qualifikation und trotzdem ist das im Vorfeld schon schwer umkämpft, nämlich bei der Anmeldung. Ich glaube, im letzten Jahr war der King of the Lake innerhalb von 10 Minuten ausverkauft in der Voranmeldung, Online-Anmeldung. In St. Johann sieht das lockerer aus. Kann man auch vor Ort einfach hinfahren und sich noch anmelden. Man sollte im Idealfall eine Lizenz haben, man kann aber auch Tageslizenzen lösen. Gegebenenfalls gegen sportärztlichen Attest einfach vorzuweisen, dass man körperlich fit und gesund ist, ja.
Ja, weil ich ja ein bisschen mehr aus der Triathlon-Szene komme, logischerweise, und Radsport nur so nebenbei mache, also als Haupttraining logischerweise, würde auch eine Tageslizenz oder eine Lizenz aus dem Triathlonsport reichen, weil das ja, sagen wir mal, zumindest von den gesundheitlichen Voraussetzungen sehr.
Wüsste ich jetzt nicht konkret. Ich könnte mir das sehr gut vorstellen. Im Endeffekt müsste man den Veranstalter mal anschreiben, ob das geht. Aber wie gesagt, die Tageslizenz ist dann kein Problem. Also die kostet 10 € und ich glaube, das ist ein günstiges Vergnügen dann, das zu machen. Und man kann sich das Rennen, also es sind die ganze Woche über verschiedenste Veranstaltungen. Es gibt in der ersten Wochenhälfte den sogenannten Radweltpokal, wo auch viele Italiener immer am Start stehen. Dann gibt es ein Sprintrennen auf dem Flugplatz, dann gibt es ein Bergzeitfahren und am zweiten Wochenende sind die Weltmeisterschaften und ich glaube, da wird jeder irgendwie fündig und zwischendurch wenn es mal nicht so läuft, lässt man sich den Kaiserschmarrn schmecken unter Schnitzel.
Das klingt jetzt wieder nach Abrisch.
Wie gesagt, der Spaß darf nicht zu kurz kommen, ja.
Ja, weil du Spaß sagst, ich kann mich sehr gut erinnern, als ich das erste Mal überhaupt ein Jedermann-Rennen mitgemacht habe. Das war irgendwie auch 2004 oder 2005 in Frankfurt beim Rund um Hellinger, die Bezeichnung gab es ja damals noch, logischerweise. Bin ich, glaube ich, irgendwie 35 Kilometer mitgefahren. Das war natürlich erstmal.
Dann hast du ja so nicht mal den Schulweg erreicht in Eppstein.
Nee, genau. Also noch, das war wirklich ein bisschen erstmal ganz neu für mich, ja, weil wenn du vorher nur in kleinen Gruppen oder alleine fährst und dann hast du plötzlich viele Menschen um dich herum. Das fand ich alles sehr angenehm und das war wirklich auch eine Spaßveranstaltung. Dann irgendwann mit zunehmenden Trainingskilometern kommt man dann halt eben zu anderen und größeren Feldern und dann eben entweder die lange Strecke in Frankfurt oder dann auch hier in Köln, bei rund um Köln. Weil du sagst, Spaß, da hatte ich dann schon, sagen wir mal, doch ideologische Probleme mit der Aggressivität, die es dann praktisch nach Peng sofort gab. Wo ich dann denke, hey Leute, wir wollen doch alle heute Nachmittag zusammen irgendwo oder jeder in seiner Familie, Community, wie auch immer, am Kaffeetisch sitzen. Was genau ist euer Problem hier? Da habe ich schon so ein bisschen gedacht, na, das ist irgendwie nicht so meine Szene. Ja, weil ich das Gefühl hatte, die wollten alle gewinnen. Ja, dass es natürlich eine kleine Gruppe gibt, in der du ja normalerweise dann rumtobst, die ganz vorne um den Erfolg oder den Sieg in so einem Rennen dann mitmachen, ist ja nachvollziehbar. Aber ich hatte dann halt auch so ein Erlebnis. Südbrücke ist ja dann kurz vorm Ziel am Kölner Hafen, wer das schon mal gefahren ist, muss man ja nochmal drüber, ja. War natürlich vorher allen 7500 Teilnehmern erklärt, Engstelle, weil Baustelle, ist schon ein paar Jahre her. So. Und dann kommen ja diese Problemlagen, wenn die Mitteldistanz auf die Langdistanz trifft, irgendwo passiert das. Ja, unglücklicherweise passierte das kurz vor der Brücke, dass die Spitzengruppe der langen Strecke auf die Mitteldistanz traf. Naja, und weil es ja um den Sieg geht für alle, ja, mussten natürlich alle Vollgas auf diese Brücke und die Engstelle zubrettern. 21, 22 und irgendwann ist die Straße aus, ja, und dann wie so ein Propfen, alle zusammen und dann lagen halt da 150 Mann auf der Straße. Da denke ich auch, hey Leute, what the fuck? Ja, wie sind deine Erfahrungen? Hat sich das verändert über die Jahre? Weil so ein Professionalitätsanspruch oder zumindest, sagen wir mal, eine hohe Ehrgeizlingsbreite sich da doch irgendwie für mich gezeigt hat.
Ja, ich glaube, muss man ein bisschen differenzieren. Also jetzt ist die Situation, die ihr da hattet, sicherlich ein bisschen speziell. Und gerade wenn natürlich Spitzenfelder dann auf eine zurückliegende Gruppe der Mitteldistanz trifft, das sollte eigentlich natürlich vermieden werden. Ne? Das ist beim Rennen wie rund um Köln aufgrund des Kurses manchmal ein bisschen schwierig, weil gegebenenfalls trifft die Spitzengruppe der kürzeren Distanz auf die Nachzügler der Langdistanz. Also da wird es immer dann in dem Moment klar, wenn eine Spitzengruppe wo ein Sieg gefahren wird, zu Knubbeleien kommen. Das könnte man, ich weiß nicht, dann nur durch eine große zeitliche Differenzierung machen, wie in Frankfurt, wo dann irgendwann, wenn eine Spitzengruppe durchkommt oder in Hamburg, die andere Strecke kurzzeitig gesperrt wird, weil es da nur noch um Platz 1000 oder 2000 geht und man sagt, okay, das ist zu verkraften, wenn die jetzt mal für 2 Minuten anhalten. Freut natürlich auch keinen so richtig. Weil auch da, obwohl man so weit zurückliegt, geht es dann immer um die persönliche Bestleistung. Und das will man natürlich in einem Schnitt oder in einer Zeit irgendwie dokumentiert haben. Ja, ich kann es irgendwie nachvollziehen, manchmal aber auch nicht so richtig. Klar, bei dem einen oder anderen herrscht dann auch schon Sauerstoffmangel vor, aufgrund der Anstrengungen, die man vorher unternommen hat. Da denkt man vielleicht auch nicht mehr so ganz klar. Ja, kann man nur appellieren an die Leute, eben habt Spaß bei der Geschichte und wenn es dann wirklich nicht ums Podium geht, dann kann man auch einfach mal ein bisschen ruhiger bei der Sache dabei sein, weil im Krankenhaus will keiner landen und ums Material ist auch schade. Also ja. Das ist halt im Radsport ein bisschen spezieller. Im Marathon hat man halt nicht diese Geschwindigkeiten und da, wenn man dann vielleicht auch mal durch einen Körperkontakt zu Sturz kommt, geht das dann eher vergleichsweise glimpflich aus. Kann es im Radsport auch, kann aber halt auch ganz böse enden. Na, also
vielleicht muss man dazu nochmal sagen, dass du ja in einem Team fährst, das sich vor allem darauf spezialisiert, eben Jedermann-Rennen zu bestreiten und auch möglichst erfolgreich, ne?
Nach Möglichkeit, ja, klar. Genau.
Jedermann-Rennen auch ganz gut,
ja.
Das wollte ich mal ansprechen. Wenn ich bei einem Jedermann-Rennen mitfahre, dann kriege ich leider nicht immer mit, was da vorne passiert, weil ich ja hinten fahre. Gibt es, wie muss man sich das vorstellen? Also, wir sprechen ja hier über, im Radsport gibt es Profisport, es gibt quasi Lizenz-Amateurrennen und es gibt Jedermann-Rennen, ne? Und aber das betreibt ihr eigentlich wiederum fast wie ein Profiteam, ne? Wie, also das würde mich so mal interessieren. Erstens, gibt es da eine große Szene? Also gibt es da viele Teams, die das so machen wie ihr? Und wie läuft das da ab? Oder wo sind da eigentlich so die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten zu, ich sage jetzt mal, Profiteams oder dem, was man aus dem Fernsehen kennt?
Ja, ganz schön viele Fragen auf einmal, aber versuche ich mal ein bisschen aufzudröseln. Ja, also das wirkt natürlich von außen oft wie auch sehr professionell. Wird auch manchmal durchaus diskutiert, sowohl in der Amateurszene als auch dann gerne mal in den einschlägigen Radzeitschriften. Mit Professionalität wie bei Profiteams kann man das überhaupt nicht vergleichen. Aber ich glaube, dass wir einfach über die Jahre uns sehr gut organisiert haben und man merkt das durchaus. Da ist eine große Szene. Da sind über die Jahre viele Teams gewachsen. Wir, Name ist auch gar nicht gefallen, das Team Strassacker. Wir sind ein Verein aus Göppingen, also aus Süddeutschland, weil da unser Hauptsponsor sitzt und das Team sich mal über unseren Teamchef, den Franco Adamo, der bei Strassacker arbeitet, gegründet hat. Und ja, man schaut natürlich, wie die Fußballer auch zu den Profis aufschauen, schaut man selber auch zu den Profiteams. Und das fing mal an mit, ja, okay, wir starten alle mit dem gleichen Trikot. So fängt es bei den meisten an, um so ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu haben. Dann denkt man irgendwann, ja, und wäre eigentlich auch ganz nett, wenn wir jemanden haben, der uns ein paar Räder vielleicht mal ein bisschen günstiger zukommen lässt, dass wir auch da einheitlicher aussehen. Und so entwickeln sich die Sachen. Und irgendwann kriegt man natürlich auch mit, dass durchaus Hersteller Interesse daran haben, weil sie sagen, im Jedermann-Bereich, da stehen jedes Mal 3.000, 4.000, 5.000 oder bei den Cyclassics fast 20.000 Leute am Start. Da ist natürlich auch eine Aufmerksamkeit in der Szene, nicht wie übers Fernsehen, aber da werden ja durchaus Leute erreicht. Und mit den Social-Media-Kanälen in den letzten Jahren hat sich das natürlich alles enorm beschleunigt. Und da haben wir eine andere Aufmerksamkeit als der Amateurradsportler, der irgendwo rund um den Kirchturm oder irgendwo im Gewerbegebiet vor 50 Zuschauern fährt. Ist auch eine schwierige Diskussion, führt auch genau an der Stelle dann mit einem gewissen Neidblick auch manchmal dann zu Diskussion. Weil klar, der Amateurradsport ist der Sport, der den Aufbau bringt zum Profisport, der uns die Olympiasportler bringt und so weiter. Das kann der Jedermannsport nicht leisten. Und das ist manchmal keine einfache Diskussion. Ja. Du hattest noch ein paar Fragen. Leute, musst du noch mal die eine oder andere erneuern?
Ich habe ganz viele Fragen, aber ich hake da noch mal ein. Die Leute beklagen dann praktisch, dass ihr quasi Aufmerksamkeit und Geld abzieht von Amateuren, oder wie ist da die Diskussion? Das verstehe ich nicht ganz. Also, oder sagt man, wirft man euch vor, dass quasi Bayern München in der dritten Liga mitspielt, sage ich jetzt mal so.
Na gut, die Diskussion gibt es natürlich manchmal auch, weil dann natürlich andere Leute, die im Rennen sagen, ja Mensch, und ihr seid da gut organisiert und ihr steht da mit 15 oder 20 Leuten am Start, da habe ich als Einzelstarter ja gar keine Chance. Na, so wie ihr trainiert, die Zeit habe ich auch nicht, wobei ich immer behaupte, naja, nehmt die ersten 200 oder 300 weg, dann wird ja jemand anders mit einmal um den Sieg fahren und du würdest, glaube ich, ganz schnell erleben, wie dann auch da der größere Ehrgeiz da ist, sich vielleicht auch zu organisieren, so wie das ja bei uns auch mal stattgefunden hat. Das Gleiche würdest du dann im hinteren Feld irgendwann genauso feststellen und es würden über kurz oder lang die gleichen Strukturen entstehen. Von der Amateurszene her, ja, die Diskussionen sind ein bisschen weniger geworden im Netz. Inzwischen ist es ja seit letztem Jahr auch erlaubt, dass auch Elite-Amateure in den Jedermann-Rennen starten dürfen. Da haben wir uns als Team auch eigentlich für stark gemacht, weil wir das wollten, um vielleicht diese Diskussion auch so ein bisschen zu entzerren. Klar fließen dann gewisse Gelder nicht mehr in den Amateursport, aber das ist, glaube ich, nicht ein reines Problem der Jedermann-Szene oder dass die Jedermann-Szene das alleine dafür verantwortlich ist. Da sind viele Aspekte zusammengekommen, unter anderem die Dopingskandale in den Jahren 2006 bis 2008, 2009, die natürlich massiv dazu geführt haben, dass das Geld aus dem Radsport rausgezogen wurde, dass der Metzger an der Ecke halt nicht mehr das Rennen vor der Tür mit finanziell unterstützt, sondern sagt, nee, das ist nicht, gefällt mir nicht in dem Sport, da gebe ich jetzt was zum Fußball. Ein anderes Problem, was entstanden ist in den letzten Jahren, ist halt, dass immer weniger Rennen stattfinden können, weil die verwaltungstechnischen Auflagen immer höher werden, was meiner Meinung nach eine Grundursache hat in den Geschehnissen der Love Parade von Duisburg vor gut 10 Jahren jetzt, weil man dadurch gesagt hat, das Thema Sicherheit wird immer höher und dadurch immer mehr Absperrgitter, immer mehr Ordner, das können die Vereine irgendwann nicht mehr stemmen, sowohl finanziell als auch personell. Dadurch schlafen viele Rennen ein. Nächste Problem, die Vereine als solches, wo dann einfach in der heutigen Zeit viele nicht mehr so die Lust haben, sportlich neben dem Sport im Verein dann auch noch aktiv zu sein. Seba, du, von dir weiß ich selber, du bist hier in Köln auch in einem Verein, die aber mehr aus Spaß an der Freude zusammen sind und weniger, um jetzt Veranstaltungen zu organisieren und da mal ein Rennen zu veranstalten oder sowas.
Ich sage jetzt legendär, weil es einmal stattfand, letztes Jahr wegen Corona leider.
Einmal stattfand und unter Corona-Bedingungen jeder Einzelne.
Nee, es gab davor tatsächlich die berühmte Rampensau, sehr zu empfehlen. Da lade ich dich natürlich auch ein nächstes Jahr. Das ist ein kleines Bergzeitfahren, das wir veranstalten, weil wir eben genau gesagt haben, als relativ junger Verein, wir machen was anders, wir machen nicht eine klassische RTF, sondern wir versuchen was anderes zu machen. Aber das hast du gerade angesprochen, das Thema Dinge zu
machen. Da passieren unheimlich viele Dinge und spannende Dinge, ne? Und da ist vielleicht, glaube ich, das nächste Problem, dass in den Vereinen teilweise eine Altersstruktur herrscht, wo nicht immer die Bereitschaft dafür da ist, sich neuen Dingen zu öffnen. Na, das fängt manchmal mit Website-Gestaltung an, Trikot-Design, wie kommuniziert man nach außen? Wie kriegt man vielleicht neue Mitglieder an Start? Wie organisiert man Veranstaltungen? Alles ein bisschen lockerer. Klar, und dabei darf man trotzdem nie vergessen, irgendwo braucht man die Lizenzrennen. Und dann sind wir wieder beim Thema, um den Nachwuchs zu fördern, um irgendwann mal die Olympiakader oder die Profisportler stellen zu können, weil das passiert nicht dadurch, dass irgendjemand, ich glaube ab 16 darf man beim Jedermannrennen starten, dann das erste Mal am Start steht bei sowas, vorher ein bisschen trainiert. Da fehlen einfach schon 4, 5, 6 Jahre in der Vorbereitung.
Du hast es vorhin angesprochen, das ist ein Thema, das in der Triathlon-Szene heiß diskutiert wird, wenn Profis oder ehemalige Profis runterkommen, ja, noch schlimmer diskutiert wird, wenn gesperrte Radsportler plötzlich im Triathlon auftauchen. Mhm. Ja, Alex Vinokourov, Laurent Jalabert, natürlich auch die Diskussion um Lance Armstrong, der ja eigentlich auch dann wieder zurück, der kommt ja eigentlich aus dem Triathlon-Sport immer wieder
zurück. Stefan Schumacher letztes Jahr auf Hawaii, ja, klar.
Ja, der hat ja eine Lizenz, schon lange eine Lizenz. Den Fall sehe ich sogar noch ein bisschen anders tatsächlich, Stefan Schumacher, aber bleiben wir mal bei der grundsätzlichen Situation. Radprofis kommen runter und machen dann plötzlich in deiner Klasse, ja, also bei dir mit und werden dann Weltmeister, weil sie einfach natürlich ganz andere Lebenskilometer haben, die man ja nicht aufholen kann, wenn man nicht selber als Profi unterwegs gewesen ist. Oder jeden Tag 100 Kilometer als Commuter, keine Ahnung, von Bonn nach Köln fährt oder umgekehrt. Ja. Wie werden die Leute in deiner Umgebung wahrgenommen, angesehen? Weil im Triathlon ist das ein sehr heißes Thema. Dürfen die überhaupt da wieder runter? Dürfen die jemals da unten wieder? Weil man kann das ja nicht ausgleichen. Du bist immer chancenlos als Alltags-Pedaleur.
Also ich glaube, wir haben da nicht so wahnsinnig viele Berührungspunkte. Also und wahrscheinlich hat auch jeder eine andere Meinung dazu. Vor Jahren habe ich so immer mal gesagt, ein Profi müsste eigentlich mindestens 10 Jahre für solche Veranstaltungen gesperrt sein. Also zumindest, um offiziell mitfahren zu dürfen. Und als außer Konkurrenz von mir aus immer gerne. Aber ja, würde ich eigentlich fast immer noch so sehen. Wobei auch da ist es ja ganz unterschiedlich. Macht ein Profi nach seiner Karriere gar nichts mehr und fährt dann doch mal mit. Ich hatte vor ein paar Jahren im Anstieg nach Bärbruch bei Rund um Köln mit einmal David Kopp neben mir, wo ich dachte, ui, der hat das Ding, glaube ich, sogar mal gewonnen. Ich habe den aber anschließend nicht wieder gesehen, weil der war so am Japsen. Man merkte, der David war nicht mehr ganz so in Form. Ne? Daniele Nadello letztes Jahr in St. Johann, gut, das ist eine Lizenzveranstaltung. Wir hatten den auch alle nicht so auf dem Zeiger. Der macht einen durchaus fitten Eindruck, aber tat sich vorher auch nicht so hervor. Der ist einfach schlau gefahren. Der hat sich immer im Hintergrund gehalten, ja, und konnte halt am besten sprinten. Trotzdem war ein Gesamtklassementfahrer. Der hat halt einfach die Erfahrung. Das war auch völlig okay, war ein kleines Rennen, also von der Anzahl überschaubar. Im Großen und Ganzen erlebe ich das, dass wenn Profis am Start sind, die eigentlich immer fair dabei sind. Ne? Ob ein Ralf Grabsch, wenn er rund um Köln mitfährt, der fährt generell einfach weiter hinten im Feld mit, guckt eher drauf, gibt den Leuten Tipps, wie sie sich verhalten sollen, damit es halt vielleicht nicht zu sehen, wie da an der Südbrücke kommt. Und auch Marcel Wüst, wenn der mitfährt, hatte ich vor Jahren in Bremen, waren wir in einer 8er Spitzengruppe und der Marcel war dabei, hat sich aber immer hinten an letzter Position aufgehalten und ist in der vorletzten Runde dann noch ausgestiegen, weil er gesagt hat, hey, das ist jetzt euer Rennen, ich will hier gar nicht irgendwie großartig auf der Liste auftauchen, auf der Ergebnisliste, ich hatte meinen Spaß und so ist das.
Gleichzeitig drück doch mal ein Auge zu.
der musste jetzt natürlich kommen, Seba, von dir.
Ja. Ich glaube eher, der war vor euch am Kölnstand, ja, den sie in Bremen nicht gab.
Das kann natürlich auch sein. dann hast du auch wieder einen Jörg Ludewig, der immer ordentlich reinhält bei den Rennen. Was einmal auf der anderen Seite, der Jörg ist ein menschlich auch ein toller Typ und mit dem du nach dem Rennen auch gut reden kannst und der dann aber auch nicht wirklich um den Sieg hält, er nicht voll mit rein, aber der fährt halt schon stark mit. Vorne, also auch durch die Führung mit, meine ich damit. Oder beim Ötztaler sieht er auch zu, dass er je nach Form so weit vorne landet, wie er kann. Und ist da, ja, auch die Jungs sind natürlich ganz unterschiedlich. Der eine sagt nach dem Karriereende, ach, ich kann das Rad nicht mehr sehen. Und der nächste ist halt noch sehr ambitioniert dabei, ne?
Du, weil wir das eben kurz angesprochen hatten, das interessiert mich wirklich. Die Stellung gegenüber oder sagen wir mal die Haltung gegenüber ehemaligen Profis, die in Doping-Geschichten verwickelt waren. Stefan Schumacher hast du kurz angesprochen. Die Triathlon-Szene ist da wahnsinnig unversöhnlich. Also sagen wir mal sowas wie hat seine Strafe abgesessen, jetzt ist auch gut, kommt da nicht vor. Damit habe ich jetzt erstmal grundsätzlich ein Problem, weil wir befinden uns immer noch in einem freiheitlichen Rechtssystem. Da hat man dann irgendwann seine Strafe abgegolten und dann ist halt auch gut. Bei Mehrfachtätern wird das dann von der Argumentation irgendwann her ein bisschen schwierig. muss man natürlich auch immer die Zeit sehen, aus welchem Kontext kommen die und so weiter. Also bei Vinokurov, da fällt mir das schon durchaus mal schwer, das zu akzeptieren, dass er dann halt eben in Hawaii antritt und da seine Altersklasse gewinnt, weil er eben einfach so Radfahren kann. Der kann auch ein bisschen laufen und schwimmen, sonst wird er das nicht gewinnen. Dass man einfach da nicht mithalten kann als Normalsterblicher. Aber so eine Reizfigur, die ja immer sehr unterschiedlich in allen möglichen Szenen unterschiedlich diskutiert wird, ist ja Jan Ullrich. Ich kann mich erinnern, wir waren vor 2 Jahren zum Camp, Triathlon Camp auf Malle um Ostern. Und dann hieß es ja, da ist eine Veranstaltung mit Ulle und da können noch ein paar Leute hin und mitfahren. Also eine kindliche Aufgeregtheit würde ich jetzt ist jetzt so ganz ganz untertrieben, ja. Eine unglaubliche Faszination, die Jan Ullrich da immer noch auf die Leute ausgeübt hat. Wer schon mal mit ihm zu tun hatte, der ist ja eigentlich ein sehr ruhiger, zurückhaltender Mensch. Ja, gerade wenn er auf Fremde trifft, ist das ja nicht so, dass er jetzt irgendwie so wie Marcel Wüst nach außen geht und sagt so, hallo Leute, und so, das ist ja gar nicht seins. Ja. Wie wird er in eurer Szene besprochen, aufgenommen, diskutiert und wie werden halt andere Leute, die eben mal aus einer Doping-Vergangenheit kommen, angenommen?
Ja, ich glaube, auch wieder ganz, ganz unterschiedlich. Da ist auch jeder Mensch unterschiedlich. Ne? Ich finde, das Thema Doping ist ein ganz schwieriges Thema. Also ich habe da eine ganz klare Haltung zu und absolut gegen das Doping. Versuche das auch bei allen Gelegenheiten zu kommunizieren. Wir sind da auch als Team sehr klar, haben seit letztem Jahr auch einen Anti-Doping-Code oder eine Anti-Doping-Erklärung bei uns auf der Team-Website, um das nochmal klar nach außen zu stellen. Es ist aber insgesamt ein schwieriges Thema und wie du schon sagst, Jan Ullrich, der sowohl als Sportler schon polarisiert hat, tut's auch jetzt in der Nachsportzeit als mit dem Konflikt mit dem Doping, was er hatte. Ich habe ihn selber auch ein, zwei Mal bin ihm begegnet im Rahmen des Ötztalers. Einmal hat er mich auf dem Rad überholt am Timmelsjoch, gibt's auch ein schönes Foto von. Dann im Zielraum. Und das ist menschlich ein ganz netter Kerl. Und wenn man ihn erlebt, glaube ich auch jemand, der einfach da schlecht beraten war zu seiner Zeit und auch jetzt, um mit dem Thema umzugehen. Gleichzeitig darf man das Thema nicht verharmlosen, man sollte die Leute nicht glorifizieren im Nachhinein, man sollte die Themen klar ansprechen. Und auch wiederum nicht so, wie du richtig sagst, wie es im Triathlon dann teilweise passiert, weil auch im Triathlon gab es Dopingfälle innerhalb der Szene und wahrscheinlich wird da auch der eine oder andere noch gedopt rumfahren, von dem man es bisher nicht weiß. Ich tue mich immer schwer damit, wenn andere Sportarten so tun, als hätten sie selber überhaupt nichts mit dem Thema zu schaffen. Und obwohl ich da nah dran bin, also auch hier gelegentlich mit Profis trainiere und so weiter, man hat ja nicht wirklich Einblicke in das Ganze. Ich will da keinem was unterstellen. Gleichzeitig würde ich die Szene nie komplett reinwaschen, wenn heutzutage alle sagen, heute wird ja viel mehr kontrolliert und so weiter. Das ist alles richtig. Und trotzdem gibt es heutzutage sicherlich auch andere Mittel und Wege. Und es ist ganz schwer, auch für Teams, also das ist so eine Diskussion, wenn ich das manchmal höre, dass das dann heißt, ja, und das Team müsste da im Bilde sein über die Dinge, wo ich denke, ja, klar, wenn ein Team selber Sachen organisiert, wie es damals bei Telekom der Fall war oder in Holland bei Rabobank, aber wenn das Team ja nichts selber organisiert, sondern Sportler für sich macht, dann bekomme ich als Team davon ja gar nicht mit, was der zu Hause veranstaltet. Ja, also das ist eine ganz, ganz schwierige Szene oder ganz, ganz schwierige Situation. Ich persönlich neige auch oder ertappe mich immer wieder dabei, dass jemand, den ich per se natürlich eigentlich sympathisch finde, oder wenn ich dem begegne und der ist sympathisch, dann mich leichter damit tue, zu sagen, okay, das war damals nicht in Ordnung, aber ich kann mit demjenigen leben. Und jemand, der mir eher so ein Unsympath ist, den weiterhin zu verurteilen für die Sache, das ist natürlich auch kein fairer Umgang damit. Aber klar gibt es auch Differenzierung zwischen dem, was Lance Armstrong getan hat, und dem, was manch ein anderer Sportler getan hat. Und in der heutigen Zeit, ich beschäftige mich immer sehr mit dem Thema Doping, und je mehr ich lese, auch von den Experten, finde ich es halt manchmal auch schwierig, sind all diese positiven Befunde oder manche dieser positiven Befunde denn auch wirklich positiv? Auch da gibt es einfach Fehlerquoten und leider auf der anderen Seite manchmal auch ganz schlechte Ausreden der Sportler. Ne? Also das ist...
Das kommt ja noch dazu, ja. Hey, weil du sagst, ich will auch nicht den Eindruck erwecken, als wäre der Triathlonsport sauber. Im Gegenteil, ja, ich sehe da ein Riesenproblem, gerade in den Altersklassen. Ja, je älter vor allen Dingen die Männer sind, umso höher ist da die Rate derjenigen, die von ihrem Hausarzt eine Hormontherapie verschrieben bekommen. Ja, so das ist dann so der Ansatz.
Ist ein Phänomen,
ja,
definitiv.
Männerbeschwerden, ja. Männerbeschwerden, ja. Und das ist total verbreitet. Da kann mir keiner erzählen, dass es nicht so wäre. Das ist volles Rohr in der Breitensportszene angekommen. Die Leistungssportszene sowohl beim Radsport als auch beim Triathlonsport ist natürlich anders kontrolliert, als das vor 20 Jahren war. Dass da immer noch Möglichkeiten sind, müssen wir nicht diskutieren. Aber das Problem liegt für mich eher im Breitensport. War das auch eure Veranlassung zu sagen, wir machen da jetzt eben auch öffentlich, also auf eurer Webseite, einen Anti-Doping-Code, um da auch eine Flagge zu zeigen, weil ihr das Problem auch seht in der Breitensportszene?
Ja. Das ist wieder, ja, schwer zu sagen. Also mir persönlich sind jetzt, ich bekomme, wenn das so heißt, ja, mir ist da was angeboten worden und so weiter. Das habe ich persönlich noch nie erlebt. Ich glaube schon, dass in der Breitensport-Szene, da wird natürlich auch gedopt, aber das muss man ja auch wieder differenzieren. Was ist dann Doping? Ne? Also ich nehme Vicmedinite oder Aspirin-Komplex und würde getestet werden oder nehme da 2-3 von. Dann würde ich offiziell als Doper gelten. Ne? Oder bin ich jemand, der mir bewusst EPO verabreicht oder derjenige, der halt nur unbewusst, weil er sich nicht ganz so gut gefühlt hat, einen Aspirin-Komplex nimmt. Beides ist Doping. Beides sollte man, wenn man sich mit dem Sport beschäftigt und ihn, wenn man ihn ernsthaft betreiben will, mit dem Thema auch auseinandersetzen. Und das ist etwas, was wir für uns beschlossen haben, einfach stärker, dass wir, wenn wir Teamzusammenkünfte haben, wir haben ja immer wieder dann auch neue Fahrer im Team, dass wir dann einfach nochmal über das Thema Doping sprechen, genau auf diese Sachen hinweisen. Wo sind diese kleinen versteckten Fallen? Oder es gibt eine NADA-App, wenn ihr zum Arzt geht und der Arzt, ihr sagt zwar, ich bin Leistungssportler, ja, so betiteln wir uns dann schon bei dem Zeitaufwand, den wir da betreiben. Damit kann auch nicht jeder Arzt umgehen und das richtig einordnen, weil man halt keinen Kaderarzt hat, oder einen Stützpunktarzt, der einen da betreut und tiefer in der Thematik drin ist. Also NADA-App reingucken, ich bekomme das und das Medikament, was sind da für Inhaltsstoffe drin, ist das okay oder nicht? Und dann stelle ich es halt beiseite und nutze es nicht. Also so eine Aufklärung machen wir für uns im Team. Es gab mal diese, ich glaube, oft zitierte Untersuchung beim Bonn-Marathon, wo man gefragt hat, wie viele Athleten nehmen denn hier Schmerzmittel und wie viele prophylaktisch, obwohl sie gar keine Schmerzen haben. Und die Quote lag bei 50 oder sogar über 50%. Also wenn man so will, ist Doping, naja, Schmerzmittel gilt offiziell nicht als Doping, aber ist, glaube ich, die Hemmschwelle niedrig und in der Szene, wenn man das zum Maßstab nimmt, vermutlich sehr verbreitet. Und das andere Thema, was du gerade angesprochen hast, und das ist mir persönlich ein Rätsel, ist tatsächlich in den Altersklassen, je älter die Leute werden, desto mehr scheint der Ehrgeiz zu steigen. Obwohl es dann nicht um Arbeitsverträge geht, um ein Grundeinkommen als Profiathlet, sondern wirklich nur um den Pokal an der Wand, für den ich mir nichts kaufen kann. Und ja, da sind auch im Triathlon und genau im Radsport da die höchsten Quoten. Das ging so weit, dass dann im letzten Jahr tatsächlich in der Masterszene in Deutschland, ich glaube, 10 oder sogar 20 Athleten in den über das ADAMS-System ihre Aufenthaltsorte bekannt geben mussten, wie es sonst nur Profiathleten tun müssen. Einfach weil,
das ist auch Wahnsinn,
ja, was aber daran lag, dass sich gerade in der Masterszene die positiven Dopingfälle gehäuft hatten. Ja, das ist in den USA hört man auch ständig von den Altersklassenathleten, die da positiv getestet werden. Mir sind durchaus namentlich auch einige oder die da erwischt wurden, die kannte ich auch aus dem ein oder anderen Rennen, was ich bestreite. Und es will mir schlichtweg nicht in den Kopf rein, weil ich weiß ja, wie ich meine Leistung bringen kann, ohne all das zu tun. Ich weiß nicht, woher der, und ich gewinne dann auch Rennen durchaus gegen diese Leute. Also ich weiß dann nicht, wo der Ehrgeiz herkommt, wo ich denke, also entweder, wenn sie es schon tun, dann müssten sie mich wenigstens schlagen. Oder sie hätten sonst einfach gar nichts drauf. Das wäre da vielleicht nicht schön für sie, aber sollte man vielleicht einfach lernen zu akzeptieren. Also, dass Menschen halt nicht jeder gewinnen kann, ne?
Ja, gut, da kommen wir natürlich jetzt zu tiefen menschlichen Fragen logischerweise, ne? Selbstbestätigung, Selbstwertgefühl, narzisstische Tendenzen, wie auch immer, da spielen eine Menge Dinge eine Rolle. Ich werde jetzt bald 57, ich will auch das Zeug, was wir alle nehmen. Ne? Also, ist ja auch Schwachsinn, weil du wirst schon ein paar Kilometer fahren müssen, ja? Weil sonst kommst du natürlich trotzdem nicht schneller ins Ziel, das ist ja klar. Ich bin die ganze Zeit schon total nervös, weil, was ihr zu Hause logischerweise nicht sehen könnt, Sebastian greift dauernd zum Glas und ich jedes Mal, wenn das Glas ins Bild kommt hier bei unserem Zoom-Meeting, denke ich, jetzt ist es doch das Weizenglas. Deshalb bin ich mir nicht ganz sicher. Es ist ein Guinness-Glas. Du machst mich total nervös mit diesem Guinness-Glas.
Es ist ein Guinness-Glas, ist aber kein Guinness nur Wasser. Drin,
muss es man, ist nur muss Wasser man, und genau. Podcast.
Ist direkt Gin
Tonic. Genau, es ist nur Wasser und ich glaube, Podcasts unterliegen eh keinen Doping-Beschränkungen insofern.
Okay.
Ja, da muss man nochmal drüber diskutieren. Da muss man nochmal ganz anders drüber diskutieren.
Ralf, der Kaffee, den du gerade trinkst, der ist übrigens
grüner Tee.
Ich wollte sagen, Kaffee war grüner bis vor einigen Jahren dann ja auch auf der Dopingliste. Ja,
das mein Kaffee.
Also Koffein.
Wollte ich gerade sagen, warum wir jetzt ins philosophisch, wie soll ich sagen, esoterische abschweifen. Kaffee als Geist der Fettverbrennung und so weiter. Na, aber das ist ein ganz anderes Thema.
Da ziehen wir schnell einen Strich drunter, weil mittlerweile ist ja erstaunlich, wie alle Radfahrer Baristas und Kaffee-Experten und ihre eigenen Cafés rausbringen und die teuersten Maschinen. Und man hat das Gefühl, die sind den ganzen Tag nur an diesen Kaffeemaschinen und malen sich irgendwie den teuersten Espresso zusammen. Also da wäre Radsport sofort zu Ende, wenn das nicht mehr ginge.
Ja, weil sie die geilsten Räder schon haben. Ne? So ist das
ganz
doch.
Ganz großer Trend, definitiv.
Ja, weil wir ja bei Professionalität waren, wir hatten, bevor wir uns getroffen haben, uns ja schon über das eine oder andere unterhalten. Und da war ein sehr spannender Aspekt für mich, dass du gesagt hast, ja, also Funk zum Beispiel ist das ja eine Geschichte, die dann im Profi-Radsport eine Rolle spielt und eine große Rolle spielt. Funk gibt's bei uns noch nicht, aber auch keine Leistungsmesser. Das heißt, ihr fahrt ohne Leistungsmesser, also du persönlich fährst nicht mit einem Leistungsmesser, das habe ich
verstanden. Das hast du in der Tat falsch verstanden. Also,
ja. Entschuldigung, du bist manchmal über die Straße. Ja, ich bin älter.
Also ich glaube, der Leistungsmesser ist definitiv auch im Breitensport angekommen, nachdem man vor 20 Jahren nur mit Pulsmesser und selbst da sich einige mit schwer taten, ist einfach aufgrund der Preisgestaltung und so gut wie die Geräte inzwischen sind und einfach auch die große Auswahl da ist, wenn man früher ja nur ein SRM für über 2000 Euro sich kaufen konnte, gibt es inzwischen so viele Anbieter mit guten Geräten und ja, das ist definitiv angekommen, spielt aber ehrlich gesagt mehr im Training eine Rolle oder wenn im Wettkampf, dann eher bei mir im Zeitfahren oder wenn man am Berg irgendwie unterwegs ist, dann also am längeren Berg, vielleicht im Alpenraum, da kann man halt seine Pace gut drüber steuern, muss ich dann allerdings trainingstechnisch auch mit dem Ganzen ein bisschen auskennen. Also ich wage mal zu behaupten, dass doch auch viele rumfahren, haben so einen Teil am Rad, wissen aber gar nicht wirklich, was damit anzufangen. Da wird's der Pulsmesser dann auch tun. Und auch über Puls lässt sich das Training gut steuern. Interessant wird der Leistungsmesser halt wirklich erst im Wettkampf, wenn es um eine Pace geht oder wenn ich kurze Intervalle trainiere, wenn einfach der Puls einfach zu verzögert nachwandert und 15 bis 20 Sekunden braucht, um überhaupt da zu sein, wo er im Maximum dann ist und ich gleichzeitig das Intervall aber schon nach 10 Sekunden beendet habe. Das bringt mir natürlich gar nichts. Da ist ein Leistungsmesser dann State of the Art. Und
wenn man vorher gesoffen hat, ist der Puls auch deutlich höher als normal.
Definitiv. Es ist beim Puls natürlich auch noch tagesformabhängig, klar.
Lügt der Power mit.
Das ist doch irgendwas mit Umdrehung, was wir
da ja, der Seber berichtet hier immer sehr hart aus eigener Erfahrung. Ja, Funk ist bei uns und Gott sei Dank kein Thema, weil ich finde es auch ehrlich gesagt im Profisport fehl am Platz. Da wird zwar immer gesprochen über ja und die Sicherheit der Fahrer und so weiter. Deswegen, ich finde Funk auch in der zweiten Reihe, also in dass der sportliche Leiter den Funk hat, dass der Renndirektor den Funk hat und in den Krankenwagen und so weiter, finde ich essentiell wichtig, gerade weil das Thema Sicherheit heute im Profisport auch immer wichtiger wird und wir gerade in den letzten Jahren ja auch sehr vieles erlebt haben, wo wir sagen, da muss dringend was passieren. Scheint auch so, als wenn die UCI da jetzt anfängt, ein bisschen nachzusteuern. Aber in den Rennen selber, dass die Fahrer dann den Funk haben, da denke ich manchmal, da komme ich mir manchmal vor wie im Computerspiel. Da sitzt nur einer am Joystick, der sportliche Leiter im Auto und sagt, mach das, Jungs, mach das, Jungs. Das müssen die Jungs dann ja zwar noch umsetzen und das funktioniert auch nicht immer so oder manchmal pennt vielleicht auch der sportliche Leiter. Ich habe da immer so mein Paradebeispiel Tour 2006, als Klöden hätte gewinnen können und man lässt den Oscar Pereiro in der Spitzengruppe 25 oder 28 Minuten wegfahren. Da weiß ich wirklich nicht, was Olaf Ludwig und Konsorten in dem Moment hinten im Teamwagen sich dabei gedacht haben. Aber offensichtlich haben sie nach vorne nicht durchgefunkt. Jungs, es wird langsam gefährlich.
Ja, war Mittagessen.
Vielleicht, ja. Ja, aber ansonsten macht das Rennen einfach unspannend. Und dadurch auch, dass der Instinkt der Radfahrer geht dabei meiner Meinung nach auch irgendwie verloren. Also die spannendsten Etappen heutzutage bei der Tour de France sind ja witzigerweise die auf der Windkante stattfinden, weil da der Funk dann manchmal gar nicht so sehr hilft, sondern dann ist wirklich noch drauf ankommt, wie war der Klassementfahrer positioniert, hat das geschafft, den Sprung in die Gruppe oder wie verhält sich das Team dann? Und da sieht man manchmal auch, da funktioniert es nicht immer. Aber ansonsten ist mir das manchmal ein bisschen zu gesteuert.
Wie muss ich mir das jetzt bei euch vorstellen? Also du hast gesagt, ihr geht da mit 15 Mann oder so an den Start. Also ihr trefft euch, ihr habt schon auch einen sportlichen Leiter, Fragezeichen, und dann besprecht ihr euch vorher, heute gehen wir es so an, das ist unsere Taktik, wir wollen die und die in die Spitzengruppe. Ich denke mal, ihr werdet ja auch ein paar haben, die, sage ich mal, eher Helfer sind, ein paar, die schwächer sind, ein paar, die auf Sieg fahren können, ein paar, die Sprint. Also wie läuft sowas ab? Da trifft man sich dann in der Früh und wie geht das dann auch im Rennen, wenn man...
Ja, also in der Regel treffen wir uns sogar schon am Abend vor, je nachdem, wo das Rennen ist. Es ist dann ja für viele erstmal eine Anreise mit Hotelübernachtung, wo man am Abend vorher dann auch nochmal zusammen essen geht und auch Freundschaften pflegt. Ja, das sollte nicht zu kurz kommen, weil im Endeffekt sind wir dann halt keine Profis, sondern alles Jungs, die das freiwillig machen. Und dann, ja, der sportliche Leiter, was das angeht, oder der Kapitän de la Route bin ich in dem Fall so ein bisschen. Ich bin jetzt schon so lange dabei. Ich kenne jedes Rennen eigentlich aus dem FF. Das heißt, die Streckenprofile, habe da dann einfach viel Erfahrung, habe aber auch ein, zwei Leute, die dann auch einen Blick drauf haben und wo man dann zusammen so ein bisschen eine Taktik entwirft, aufgrund dessen, wie welche Fahrer man gerade selber dabei hat, wie die Jungs drauf sind, was man vermutet, wie die anderen Teams taktisch vorgehen. Ja, und dann entwirft man so einen kleinen Schlachtplan und hofft, dass der aufgeht im Rennen. Ne? Und wenn er es halt nicht so ganz tut, dann kommen die spannenden Situationen, die halt dadurch entstehen, weil man halt keinen Funk hat, weil man dann reagieren muss. Und manchmal schafft man es nicht. Und das sind auch Lerneffekte oder Prozesse über Jahre, auch überhaupt diese Aufstellung. Wir waren früher mehr so ein Team, was die klassischen Radmarathons viel gefahren ist im Alpenraum, bis wir dann anfingen, immer mal wieder im sogenannten German Cycling Cup auch auf Teamwertung zu fahren. Da muss man dann halt auch mit der Zeit über Jahre als Team zusammenfinden, damit man weiß, wer kann was gut, eben wer übernimmt vielleicht besser Helferaufgaben, wer ist der, der am Ende das Rennen gewinnen kann oder in eine Spitzengruppe gehen kann. Das dauert eine gewisse Zeit auch.
Also zu Deutsch, du hast dir über Jahre die Lizenz zum Ich darf die anderen anbrüllen erarbeitet.
Ja, ich versuche das eher ohne Anbrüllen zu schaffen, aber klar, im Rennen gibt's dann auch mal durchaus einen lauteren Ton, weil da gegebenenfalls fährt man gerade nicht nebeneinander, sondern der andere ist ein paar Meter vor einem, da muss man dann auch mal lauter werden. Das wird dann aber anschließend eigentlich immer gut aus dem Weg geräumt und ich glaube, das versteht dann eigentlich auch jeder, dass das in dem Moment gar nicht anders geht. Ja.
Weil wir ja eine Menge technologischer Veränderungen durch Handys haben, durch die Bordcomputer haben und so weiter. Es ist ja fast schon denkbar, dass man, keine Ahnung, über so eine Flyby-Technik wie bei Strava oder über eine WhatsApp-Positionierung genau weiß, wo wer ist, ja, oder GPS-Tracking. Siehst du da eine Entwicklung, dass halt dieses Funkgesteuerte auch irgendwann tatsächlich wegfällt, also auch im Profibereich wegfällt? Es wäre ja jetzt sogar möglich, dass man sagt, okay, ich gucke mir das Rennen, in dem ich selber fahre, während des Fahrens auf meinem Smartphone vorne an. Da sehe ich ja im Zweifel sogar mehr als der technische Leiter, weil ein gut gecovertes Rennen natürlich mehr Optionen hat als ein technischer Leiter, der da in seinem Auto sitzt.
Klar, der technische Leiter oder sportliche Leiter sieht ja oftmals auch nur das, was das Fernsehbild ihm da stellt oder was er dann halt über Radio Tour irgendwie aufs Ohr bekommen zusätzlich. Also ich glaube, das wäre eine völlig falsche Richtung, die auch meiner Meinung nach nicht kommen wird, weil das wird es nur gefährlich machen. Also wenn ich dann noch mehr nach unten auf den Radcomputer gucke, statt nach vorne auf die Straße und das ist elementar wichtig. Also Radrennfahren ist sowieso über die gesamte Zeit totale Hochkonzentration. Ja, also deswegen bin ich nach manchem Radrennen auch fast geistig mehr kaputt als körperlich, einfach weil man wirklich hochkonzentriert sein muss. Wenn man so eng im Feld aneinander fährt, dann muss man einfach immer die Augen überall haben, nur am besten nicht unbedingt auf dem Radcomputer. Also Augen nach vorne, nach links, nach rechts und immer so ein bisschen gefühlt auch nach hinten, einfach um zu wissen, was so ein bisschen hinter einem abgeht. Und das ist vielleicht auch manchmal das, wo es in den Jedermann-Rennen so ein bisschen hapert, weil da sind halt auch viele am Start, die sind dieses Fahren in der Gruppe gar nicht gewöhnt und dieses Handzeichen geben ist fast so ein bisschen wie beim Autofahren heutzutage, wo die Leute auch meinen, blinken ist nicht mehr so wichtig. Handzeichen geben ist im Radsport halt elementar wichtig, zum Eigenschutz und auch zum Schutz der anderen einfach, damit man weiß, was hat der vor mir jetzt vor. Und leider passiert es viel zu oft, dass manche Leute einfach mal so eben die Spur wechseln, also ein bisschen nach links oder rechts rüberziehen und ich bin daneben und guck dann in die Röhre oder gegebenenfalls in den nächsten Straßengraben.
Das finde ich ganz interessant. Ich habe neulich mal irgendwo gehört, dass quasi je höher die Kategorie, desto sauberer gefahren wird. Also im Profi-Peloton ist man praktisch weniger Gefahren ausgesetzt als in einem Jedermann-Rennen oder so.
Also sagen wir mal so, die Profis sagen natürlich oft, wenn die dann mal vom Veranstalter hier starte doch mal als VIP, als Promi bei uns mit im Jedermann-Rennen, damit wir da eine gute Publicity haben. Das machen die teilweise ungern. Weil klar, wenn sie sich dann verletzen, dann ist das immer schlecht, weil sie dann ihren Sport nicht mehr, ihren Beruf nicht mehr ausüben können. Aber ob da jetzt im rein Jedermann-Rennen mag das der Fall sein, zumindest so in den hinteren Bereichen. Aber wenn ich sehe, wie viele Stürze auch im Profifeld passieren, sie passieren da aus anderen Gründen. Auch da manchmal aufgrund von Unachtsamkeit oder es ist natürlich viel mehr Bewegung im Profirennen einfach drin. Das ist ein kleineres Feld, da wird, da lassen sich die Helfer zurückfallen, holen Getränke, fahren wieder nach vorne vor. Klar gibt's da feste Verabredungen, dass die vorbeigelassen werden, aber wenn, sobald mal einer nicht aufpasst oder auch da Handzeichen nicht gegeben werden, dann liegen die auch ganz schnell auf der Nase. Und was man immer wieder auch hört aus dem Profifeld, ist ja, dass dort auch inzwischen nicht unfairer gefahren wird, aber die Leute einfach einfach mit weniger Respekt den anderen gegenüber. Ne? Also auch so eine Entwicklung, man merkt ja auch, früher hattest du den großen Patron, der das Feld auch zusammengehalten hat, und du hattest den Respekt vor den älteren Fahrern. Inzwischen hast du so viele Junge, die so gut sind, was ja auch toll ist, aber die dadurch natürlich auch selbstbewusst werden und da mit breiter Brust auftreten und sagen, wieso soll ich jetzt Platz machen für dich? Ich kann ja selber was. Und dadurch kommt es natürlich auch mal zu Situationen, wo man dann auch auf der Nase liegt, schnell, ja.
Ja, wobei, ich habe mir deine Rolle jetzt schon so vorgestellt, wie die von Toni Martin bei der Etappe um Nizza. Ja, dass er merkt, okay, hier ist jetzt gerade irgendwas total falsch. Ja, und mit Adlerschwingen dann erstmal das ganze Peloton zum Stehen bringt. Gut, die Jungs von Astana mussten dann erst ausprobieren, wie gut die Straßenschilder befestigt sind rund um Nizza. Aber das wollten sie ja dann unbedingt so. Das war ja vielleicht auch noch ein spezielles Jahr, 2020, logischerweise, dadurch, dass sehr wenig Rennen gefahren wurden und da eine hohe Bereitschaft war, mehr zu riskieren in den wenigen Rennen. Ich hatte aber auch den Eindruck, dass auch die Profis es ein bisschen verlernt hatten, in so einem harten Rennen sich tatsächlich zu orientieren, weil ja ungewöhnlich viele Stürze zu Beginn der Tour de France beispielsweise waren, dass man gedacht hat, sag mal, haben die jetzt irgendwie ein halbes Jahr lang nur auf der Rolle gesessen oder nur im Gruppenverband auf der Straße verbracht? Ja, weil da waren halt viele Situationen, wo man gedacht hat, das ist jetzt irgendwie schräg, dass da so viele Leute abschmieren oder eben so eine wilde Bewegung eben auch in dem jeweiligen Peloton drin war, fand ich eine sehr spannende Geschichte. Wenn wir jetzt halt wieder rauskommen aus diesen ganzen Corona-Situationen, ja, befürchtest du, dass das dann halt sich auch fortsetzt in die Rennen, die du machst?
Nee, also das glaube ich nicht. Also zum einen, glaube ich, war bei der Tour de France gerade am ersten Tag eine besondere Situation aufgrund, dass in Nizza halt geregnet hat und vor wochenlang nicht und die Straßen wie Schmierseife waren. Also die Stürze, die da an dem Tag passiert sind, glaube ich, die muss man da rausrechnen. Zum anderen ist, glaube ich, die Entwicklung die letzten Jahre insgesamt schon so ein bisschen gewesen, dass schon mehr Stürze passiert sind. Aber in diesem Jahr, ja, waren sicherlich noch mal mehr. Vielleicht, weil auch einfach niemand wusste, wie lange geht die Saison überhaupt noch. Und im Endeffekt hat jeder um Verträge für die Zukunft gekämpft, mit jedem Rennen. Ja, also da war einfach, glaube ich, eine ganz andere Situation da. Ja, bei uns in den Rennen, also ich will mich um Gottes Willen nicht mit Toni Martin vergleichen oder mit anderen, die dort in der Lage sind.
Es geht ja nur um die Haltung. Ja,
klar.
Um die Haltung,
also,
ne? Das ist auch kein aber, glaub ich, schlechter Zeitfahrer.
Das ist
ich glaube, der Chef, der bleibt auch knapp über eine Stunde ja. bei.
Also das ist natürlich auch immer eine persönliche Einstellung. Ne? Es gibt Leute, die sehen dann auch wieder mit Ehrgeiz nur den persönlichen Erfolg im Vordergrund, und andere haben dann vielleicht, glaube ich, ein bisschen mehr den Überblick. Also ich würde wagen zu behaupten, dass ich dann schon jemand bin, der so den Gesamtüberblick so ein bisschen versucht zu bewahren. Und dadurch, dass ich so lange dabei bin und ich viele kenne, mich viele kennen und man weiß, wer in den anderen Teams so ein bisschen diejenigen sind, die man dann ansprechen muss, dann kann man da natürlich auch ein bisschen was regeln unter den anderen Teams. Was natürlich auch manchmal in Rennsituationen, wenn es darum geht, sich mit einem anderen Team zu verbünden, um eine Ausreißergruppe zurückzuholen oder vielleicht Attacken zu reiten oder so. Ne? Klar, das findet bei uns auch statt.
Sind die gleichen Teams da in der Jedermannszene? Also kann man sagen, da trefft ihr immer die gleichen und man weiß eigentlich, wo die Konkurrenz ist, oder gibt es da auch mal... Also als Einzelfahrer gibt es keinen, der mal überraschend gewinnt wahrscheinlich, oder? Wie
ist das? Ist weniger geworden, definitiv. gab es früher öfter mal. Teams sind überwiegend auch die gleichen. Du hast dann in bestimmten Regionen Deutschlands dann auch mal vor Ort durchaus Teams, die sich nicht an einem gesamten GCC-Rennzirkus beteiligen, was dann ja doch, ich weiß gar nicht, die manchmal sind es 9, manchmal 10, manchmal 11 Rennen pro Jahr, was ja auch einen gewissen zeitlichen und finanziellen Aufwand wieder bedeutet, für die einzelnen Fahrer, nicht an allen beteiligen. Die sind dann, also wenn du in den neuen Bundesländern unterwegs bist, hast du manchmal doch ein, zwei Teams, die siehst du hier in den alten Bundesländern oder irgendwo in Süddeutschland, Norddeutschland, wenn da was ist, nicht unbedingt am Start. Aber das Gros der Teams, die kennt man, genau. Und
wie viele
wenn da
sind das ungefähr? Grob?
Ja. Also grob würde ich mal sagen, so 40 bis 50 insgesamt und rund 10, die dann aber wirklich sehr, sehr fest dabei sind und auf die man wirklich immer wieder.
Dann sozusagen.
Ja.
Sieber, wenn man jetzt euren Verein sieht, ja, der ja noch relativ jung ist, was hast du gesagt, so um die 150 Mitglieder 130, inzwischen,
ja.
Wo es ja ein bisschen in eine andere Richtung erstmal geht, also sagen wir mal um ein geselliges gemeinsames Fahren. Aber jetzt habt ihr schon mit der Rampensau angefangen und so, ja, also geht's nicht dann doch zumindest für einige wieder in Richtung eher sagen wir mal geschwindigkeitsorientiertes Fahren oder doch eher.
Also erstmal muss man sagen, der Verein heißt RTC DSD, Racing Team Kölle.
Ja. Kann man sich ja ganz, ganz leicht merken. Also marketingtechnisch
kann man sich
schon mal
merken,
weit
vorne. Weil man rund um Köln immer viele mit orange-weiß-schwarzen Trikots sieht. Die sind auffällig. Manche bezeichnen das als Harlekin. Ich finde es aber ganz gut, weil man es eben erkennt. Der Verein ist 2004 gegründet und ist tatsächlich ein jüngerer Verein, der aber auch eine ganz große Bandbreite anspricht. Wir haben tatsächlich auch Fahrer, die Lizenzrennen fahren. Natürlich nicht so organisiert oder auch nicht so mit so einer Mannschaft beim Jedermann-Rennen. Da fahren zwar dann auch mehrere von uns mit, aber nicht so organisiert und auch ich glaube nicht so mit Siegchancen. Ich will jetzt, weiß ich jetzt nicht. Aber da ist tatsächlich auch was da dahinter steckt, ist tatsächlich Spaß am gemeinsamen Radfahren, auch mal ein paar Runden auf der Bahn drehen. Aber eigentlich ist es mehr wirklich eine Verbindung von Leuten, die Freude am Radfahren haben und sich einfach gerne auch dann zusammen zum Fahren treffen.
Brügger, jetzt sind wir, glaube ich, schon auf dem Weg, eine Rekordfolge hier hinzulegen. Ja, trotzdem, ich habe eigentlich noch eine Menge Fragen, aber zwei ganz wichtige Punkte muss ich noch mit dir klären. Erstens, was ist die geilste Trainingseinheit, die man jetzt machen muss, um im Frühjahr schnell zu fahren?
Das ist eine.
Nicht den ganzen Trainingsplan, nur eine Einheit.
Ja,
deine Lieblingseinheit auf der Rolle.
Auf der Rolle. Ich muss gestehen, dass ich im Winter eigentlich so ein schnöder Grundlagenfahrer bin. Aber wenn man ein bisschen schneller werden will, dann sollte man vielleicht einfach mal drei Minuten Intervalle einstreuen, wo man einfach mal so ein bisschen an seine individuelle Schwelle kommt, also einfach, wo man wo die Atmung schwer wird und man nicht mehr so ohne weiteres sprechen kann, ne? Das bringt einen dann, und das, wenn man das ein, zweimal die Woche macht, unterstreut, kann man dann auch irgendwann mal auf eine vierte Einheit oder viertes Intervall ausdehnen, dann sollte man mit der Zeit eigentlich ganz gut dabei rauskommen, ja.
Und die Grundlagen fährst du schwerpunktmäßig auf der Rolle im Winter oder du fährst schon draußen?
Ich fahre viel draußen, nur ich bin kein Freund von unter der Woche draußen fahren. Ich bin da nicht in so einer guten Position wie ihr. Ich habe tagsüber nicht so viel Zeit. Da muss ich in der Regel dann auch meinem Job nachgehen. Und das heißt, ich bin einfach kein Freund von draußen im Dunkeln fahren. Ist mir der Aufwand zu groß für dann nur noch ein oder zwei Stunden. Das mache ich auf der Rolle. Das ist dann einfach auch das viel effektivere Training und die langen Einheiten, die fahre ich am Wochenende draußen, ja.
Und dann, wer war oder ist eigentlich dein Vorbild im Radsport? Oder hast du so?
Ach, früher hätte ich tatsächlich mal Jan Ullrich gesagt. Ach, ich würde sagen wechselhaft. Ich finde, mittlerweile gibt es so viele tolle Fahrer, wo es einfach Spaß macht, zuzuschauen. Momentan bin ich da wahrscheinlich wie die meisten so ganz Wout van Aert verliebt. Also der ist einfach cool und der kann mich durchaus noch dazu bringen, dass ich einfach selber dann auch Motivation daraus ziehe, wenn ich dem zuschaue.
Ja, finde ich jetzt nicht so einen charismatischen Typ, ehrlich gesagt. Wir haben schon sehr häufig hier im Teufelslappen diskutiert, weil Sebastian immer so struggelt mit seinen Helden. Ja, sehr lange ein totaler Peter Sagan, wie soll ich sagen, Groupie. Ja, und dann Julian Alaphilippe, weil der natürlich als Radfahrer eine Menge bewegt hat in den letzten Jahren, wurde dann halt auch ein bisschen schwierig mit der ein oder anderen Zielsprint-Aktion. Ja, von Einsatz des Körpers bis hin zu, ach, ich jubel schon mal, ach, da kommt noch einer. Ja, also von daher, Sebastian, wie gehst du jetzt ins neue Jahr? Ja, über Hirschi haben wir ja auch schon gesprochen, der ist vielleicht noch ein bisschen jung, als dass man den halt als, wie soll ich sagen, als Idol betrachten kann, aber zumindest ja als ganz spannenden
Radfahrer. Ich mach das so wie ein alter Fußballkumpel von mir, der hat immer gesagt, ich bin immer für den Ersten.
Sehr schön. Ich habe jetzt an euch, aber natürlich, ich habe mich ja vorbereitet, ihr müsst mir auch noch Fragen beantworten. Also, ich weiß nicht, vielleicht ist das schon mal gestellt worden, aber mich interessiert ja mal, wer von euch hatte denn überhaupt die Idee zu diesem Podcast und wie seid ihr darauf gekommen?
Also tatsächlich ist das eine längere Geschichte, die auch gar nicht jetzt so initial irgendwie zu beantworten ist, sondern wir haben ja irgendwann gemeinsam angefangen, nicht gemeinsam angefangen, sondern wir sind irgendwann gemeinsam Rad gefahren. Die ersten 5 Mal sind wir im Regen gefahren, weil wir immer versucht haben, eine sonnige Tour hinzukriegen. Es hat nie geklappt, es hat immer geregnet, wenn wir gemeinsam gefahren sind. Und ich glaube, Seba, wahrscheinlich bei unserem Frankreich-Urlaub, ja, wo wir sehr viel in den französischen Alpen rund um Annecy unterwegs waren, ja, und dann halt auch mal so Richtung Tour runtergefahren sind, also in der Zeit, als die Tour de France stattgefunden hat, haben wir eine Menge rumgequasselt und überlegt, Mensch, müsste man doch mal da hinterherfahren, von da aus irgendwie wieder was machen. Ja, und dann hat sich das irgendwann so in Richtung Podcast oder YouTube-Blog oder was auch immer. Ja, haben wir lange darüber diskutiert und dann im vergangenen Jahr, also 2020, hat man dann irgendwann mal die Zeit gehabt. Ja, die Tour lag auch deutlich günstiger zu unseren sonstigen Verpflichtungen, weil normalerweise ist die ja dann entweder im Bereich, wo ich viel mit Leichtathletik unterwegs bin oder noch die großen Fußballturniere sind. Und dann ist es halt sehr viel schwieriger für uns, das durchgängig zu verfolgen. Und das war ja dieses Jahr nicht so. Wir hatten halt beide Zeit und haben gesagt, so, jetzt machen wir mal die Tour de France. Und dann haben wir die Tour de France ja mit Herbert Watteroth zusammen begleitet, den wir sicher auch in den nächsten Wochen und Monaten hier wieder mit reinholen, weil der natürlich unglaubliche Geschichten erzählen kann und erzählt hat. Und so hat das Ganze angefangen. Korrigiere mich, Sebastian, wenn ich was vergessen habe.
Ja, ich wollte nur ergänzen, wir hatten halt irgendwann die Idee, dass wir Herbert einfach nochmal hören wollten, mit dem wir ja früher auch zusammengearbeitet haben bei der Sportschau und der eigentlich für uns in unserer Generation immer so ein bisschen die Stimme des Radsports war. Und dann haben wir den angefunkt und dann haben wir uns einmal getroffen, einfach um zu schauen ins Blaue, ob das was werden kann. Und dann waren wir so begeistert direkt, haben wir uns in einem Café in seiner Heimat in Winsberg getroffen. Und dann hat er erzählt direkt, also egal welches Stichwort du ihm gegeben hast, hat er einfach aus dem Stegreif seine Geschichten erzählt und so klar und so tolle Geschichten, dass wir gesagt haben, das interessiert nicht nur uns.
Und dann ist sondern das so auch andere. Genau. Wäre auch direkt meine zweite Frage gewesen. Wie schwer war es denn, Herbert davon zu überzeugen? Weil ich meine, das ist eine ganz andere Generation. Ich weiß nicht, wie technikaffin der ist, aber meistens in der Generation ja nicht unbedingt. Und er erzählt ja auch heutzutage immer noch gerne von seinem Karteikasten. Das ist eine andere Geschichte. Also wie habt ihr ihn überzeugen können?
Die Vorbehalte klangen in seinem ersten Satz schon durch. Und zwar, er sagte, und ihr wollt jetzt wilde Sau spielen? So, als wir ihn fragten, ob er mit uns was aufnehmen will. Aber das war wirklich höchstens dadurch, dass er bis dahin vielleicht nicht wusste, was ein Podcast wirklich ist, aber dann diese Begeisterung für den Radsport, die der hat, diese Leidenschaft, diese Liebe und diese Freude am Erzählen, also das war sofort klar und ihm klar und uns klar, dass er da total Bock drauf hat.
Und es scheint ihm zu gefallen, weil er macht ja weiterhin mit, ne?
Ja, außerdem, man muss da vielleicht auch ein bisschen den Gesamtkontext ja sehen. Also erstmal ist Herbert ja sehr, sehr lange in einem ja durchaus auch technischen Beruf unterwegs gewesen, ne, als Fernsehreporter. Der hat ja selber noch auch tatsächlich mit 2-Zoll-Matzen, wem das was sagt, im Fernsehgeschäft. Also das ist eher in den 70er Jahren halt das Format gewesen, wie Fernsehen aufgezeichnet wurde. Also auch physisch Bänder gewechselt und solche Geschichten. Also der ist jetzt nicht technikunaffin. Logischerweise, ja, aber wir strugglen ja immer noch mit technischen Problemen, ich heute noch wieder, also das ist nicht der Punkt. Und ich kenne den seit 1987, also das ist jetzt auch schon eine Weile, als ich halt als ganz junger Sportstudent zum Westdeutschen Rundfunk gekommen bin. Und dann hat man natürlich halt auch eine andere Vertrauensbasis und eine andere Kommunikationsbasis und so. Und dann wenn man dann halt die Leidenschaft für sowas wie die Tour de France oder für den Radsport insgesamt mitbringt, dann ist das, glaube ich, ein relativ guter und leichter Einstieg gewesen für uns alle, weil wir aus sehr unterschiedlichen Perspektiven da drauf schauen und es das aus unserer Sicht und aus meiner Sicht spannend macht.
Ja, sehr schön. Ja, toll.
Ja, in dem Sinne würde ich sagen, schon mal ganz, ganz herzlichen Dank, Holger. Das war super spannend und wir kommen sicher noch mal in konkreten Situationen, wenn denn klar ist, was in diesem Jahr überhaupt stattfinden kann, noch mal auf dich zurück, wenn es spannende Sachen gibt oder du mal eine Reportage vom King of the Lake oder den Rennen rund um St. Johann machen könntest, wolltest, solltest, weil das klingt ja vor allen Dingen auch für unsere Gemeinde super spannend und nach Optionen. Sag mal, St. Johann, wann wäre der Termin oder die Termine?
St. Johann ist immer Ende August, so ziemlich die ungefähr letztes Augustwochenende und King of the
Lake ist ja eine Chance,
genau.
Ne?
Und King of the Lake ist meistens so am 3. Septemberwochenende. Also würde mich freuen, da was zu tun. Und ansonsten ist auch für uns als Team gerade spannend, wo die Reise hingeht, weil man weiß momentan nicht so richtig, was abgeht. Also aber wir sind eigentlich voller Hoffnung, dass jetzt, wenn die Impfstoffe sich das so ein bisschen verbreitet ist, dass dann auch ab dem späteren Frühjahr auch die Rennen mal wieder losgehen können.
Seba, hast du dein Guinness ausgetrunken und jetzt geht's aufs Rad?
Ja, ich schmeiß jetzt gleich die Rolle hier an und unter normalen Umständen würde ich sagen, Holger, wir gehen nachher noch ins Fantasia in Gleuel, unserer gemeinsamen Lieblingseislinie, eine coole Sache essen, aber die haben ja im Moment zu.
Die haben noch geschlossen, aber die gemeinsame Ausfahrt, die sollten wir dieses Jahr dann auf jeden Fall mal hinkriegen.
Unbedingt.
Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Idee und solange vergnügt sich Seba mit 10x3 Minuten.
10x3 Minuten, damit wir vielleicht nicht ganz einen 47er Schnitt fahren müssen.
Mach mal 3x3, denke ich, reicht. Bei 10x3 kippt er dann vom Rad.
3x3, ja. Herzlichen Dank, Holger. Seba,
danke,
wir hören
euch.
Und sehen uns, liebe Gemeinde. Das war der erste Teufelslappen-Podcast für 2020. Auf bald!